Sam Lagana and du hörst Ramly Radio, die besten Podcast auf den LA Rams für Deutschland und die EU. Weißenhaus, Rams House.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramly Radio, einer neuen Folge, eine neue Woche ist vorbei, wir haben wieder den Sieg eingefahren und darüber quatschen wir jetzt. An meiner Seite ist wie immer der Simon. Hallo Simon.
Guten Tag.
Guten Tag.
Na? Und wir dürfen heute über noch viel mehr reden als...
Oh ja.
Wir haben Trade News, wir haben Verletzungen, wir haben Coaches, die Kritik an Spielern ausüben und wir haben noch einen Gerichtsprozess.
Ja. Also keiner von uns beiden ist angeklagt oder so. Es betrifft alles die Rams. genau. Wir sprechen natürlich auch über das Lions-Spiel. Da gab es auch einiges zu berichten.
Oh,
eigentlich habe ich da gar keinen Bock, drüber zu reden. und wir geben einen kurzen Einblick auf das Texans-Spiel. Wenn ihr übrigens mehr über das Texans-Spiel erfahren wollt, dann schaut bei der Texas Nation Dach vorbei. Da war ich gestern Abend zu Gast und da haben wir schon ein bisschen ausführlicher über das Texans-Spiel, das am Sonntag stattfinden wird, geplaudert. Genau. Simon, ich würde sagen, wir gehen volle Karte rein und fangen an.
Auf jeden Fall. Lass uns erstmal ein bisschen kurz über den Lawsuit reden.
Ja.
Also primär werde ich darüber reden, weil ich da ja relativ im Thema bin.
Ja.
Es ist jetzt diese Woche rausgekommen, dass Stan Kroenke, der Owner der Rams, sich davor drücken will, die Millionen, auf die die Stadt St. Louis die NFL verklagt, weil eben die Rams Vertragsbruch begangen haben, als sie aus St. Louis raus sind. Da, vor diesen Millionen will sich Stan Kroenke jetzt drücken. Und was quasi da der Skandal ist, oder mehr oder weniger das Problem der anderen Owner ist, dass Kroenke ihnen quasi zugesichert hat, sollte es zu einem Gerichtsprozess kommen, werde ich sämtliche Kosten tragen. Und das war unter anderem der Grund, warum die anderen Owner überhaupt zugestimmt haben, dass die Rams umziehen dürfen. Sich jetzt da rauszudrücken und sagen, nee, wir Owner teilen uns das alles, schon ein bisschen ekliger Move.
Ja, das stimmt. Ich meine, aus Millionärsicht verstehe ich den Move schon.
Milliardär.
Weil, oder Milliardär ist ja gut. Natürlich will man sein Hab und Gut und gerade das Geld will man natürlich nicht für sowas aufwenden. Aber wenn man da halt Zusicherungen gemacht hat, dass man die Kosten da übernimmt und dann jetzt kein Bock und so mehr, dann verstehe ich die anderen Owner schon.
Ja, diese ganze Umzugssituation ist einfach fubar.
Ja.
Für die, die es nicht wissen, FUBA heißt Fucked Up Beyond All Recognition. Es ist ein Clusterfuck der höchsten Ordnung.
Ja. Das,
die also Rams haben ganz klar Vertragsbruch mit der Stadt St. Louis begangen. Sie hätten niemals umziehen dürfen. Zusätzlich hat die NFL, um diesen Move möglich zu machen, ihr eigenes Relocation-Protokoll gebrochen. Weil es gab eine legitime Steuerzahler geplante Initiative, ein neues Stadion zu bauen. Das Car Rentals of America Field wäre auch für mich ein Titel für schlechteste Stadionnamen aller Zeiten.
Ja, klingt jetzt nicht so cool.
Auf jeden Fall gab es dafür legitime Pläne. Aber Stan Kroenke hat zu diesem Zeitpunkt noch mit der Stadt St. Louis verhandelt, aber schon, was aus mehreren E-Mails, die auch unter anderem vom Rams COO Kevin Demoff geleakt wurden, war denen schon quasi komplett klar, nee, wir gehen darauf erst gar nicht ein, wir ziehen um. Es steht für uns sowieso schon fest, dass wir nach Los Angeles ziehen. Und da will St. Louis jetzt natürlich ihr Geld zurückhaben. Die haben Millionen für Architektenfirmen, für schon in Namensagreements mit zum Beispiel Car Rentals of America haben die ausgegeben. Während die Rams ja ganz klar in Bad Faith verhandelt haben. Ja. Was ihnen quasi aus Vertragssicht zusteht, dass die Rams immer über ein neues Stadion in Good Faith verhandeln müssen, also unter gutem Wohlwollen. Und das ist halt nicht passiert. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist diese ganze Situation ist schwierig, denn aus Business-Sicht und auch aus Fansicht ist es für uns aus Deutschland ganz klar der richtige Move gewesen, das Team umziehen zu lassen. Die Rams sind vom ungefähr Bottom oder irgendwie letztes Drittel der NFL-Franchises auf Platz 4 inzwischen vom Wert gestiegen. Ich meine, es ist 4.
Ja, also schon.
Weiter oben stehen, glaube ich, noch die New York Giants. Also ganz oben sind die Cowboys, darunter die Patriots und dann die Giants, glaube ich. Neben der Tatsache, dass es natürlich auch das Produkt des Spiels deutlich besser geworden ist. Die Rams waren immer abgeschlagen, unteres Ende der Liga bis höchstens Mitte. Ja. In St. Louis, mal abgesehen von der Greatest Show on Turf. Also immer für mich was Schwieriges.
Ist echt ein Clusterfuck, die ganze Situation.
Das Ganze ist ja noch schwieriger und wie das mit dem Edward Jones Dome und alles vorher aussah. Ich schreibe ja nebenbei immer noch an einem Video-Essay darüber, aber es kommt ja dauerhaft was mehr raus und ich will jetzt quasi das Ergebnis des Gerichtsprozesses noch abwarten, bevor ich das final rausbringe.
Ist da absehbar, wann da der Gerichtstermin sein soll? Oder
das Kein Plan.
Oder? Okay.
Was aber auch interessant ist, dass unter anderem die E-Mails von Stan Kroenke, dem Giants-Owner Mara und Jerry Jones einkassiert werden sollen. Ich bin mal interessant, ob da irgendwas Gruden-mäßiges rauskommt.
Oh, bitte nicht, Mann. Also, es wäre klar, wäre es gut, wenn sowas ans Licht kommt, aber auf den ganzen Clusterfuck, ey, das ist.
Die Giants würden sich freuen, wenn Mara das Team verkaufen muss.
Ja, klar. Mal gucken, was da noch so rauskommt. Mhm. An sich ist die Sache, so wie sie jetzt ist, natürlich nicht cool. Klar, gerade für die Stadt St. Louis war das natürlich ein herber Verlust und teuer auch. Und da waren mit Sicherheit auch schon Infrastruktur. Verbesserungen in Gange und so. Ja.
Was ich ja hochgradig interessant finde, es wurde jetzt schon öfter mal in den Raum geworfen, dass eventuell als Teil des Settlements, also quasi wenn die einen außergerichtlichen Vergleich anstreben, im Falle einer Liga-Erweiterung ein Team nach St. Louis kommen müsste.
Ja.
Und dass die NFL früher oder später mehr Teams einführen wird, ist für mich mehr oder weniger gesetzt.
Ja, müssten es aber mindestens zwei sein, dass es auch Sinn
natürlich
ergibt. Ne? Weil ein Team hinzuzufügen bringt gar nichts. Ja, gerade am Anfang der Saison, wenn man immer, wenn alle Teams spielen, wenn es dann in die Bye Week geht, da kann man das vielleicht ein bisschen besser kompensieren. Aber wenn gerade am Anfang, wenn alle spielen oder zum Schluss hin, ist halt ein Team einfach überflüssig dann. Aber ja, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn neue Teams reinkommen. Ja, mal gucken, wohin der ganze Prozess weitergeht. Ich denke, dass Simon wird euch da auf dem Laufenden halten. Der ist da besser drin in der ganzen Materie als ich. Und so viel dazu, Simon.
Ja, es ist schwieriges, wirklich auf allen Ebenen schwieriges Thema. Gerade weil ich nicht der größte Fan von Stan Kroenke als Mensch bin.
Ja, menschlich gesehen muss man den Typen jetzt natürlich nicht mögen. Ich meine, was er aus der Franchise der Rams gemacht hat, muss man ihm schon hoch anrechnen. Aber über welche Wege oder Leichen er da gegangen ist, das ist eine andere Sache.
Über Leichen geht der buchstäblich.
Ja, ich weiß, da hatten wir ja schon mal die Geschichte. Lass uns zu was ein bisschen schönerem, wirklich schönerem.
Ist der nicht, Trade schöner?
Nein.
Ist der Trade schöner, Marcel?
Aber es ist angenehmer, darüber zu reden, als über sowas.
Das stimmt.
Die Rams haben mal wieder getradet, kurz vor der Trade-Deadline. Die Rams haben Kenny Young und den 7. Runden-Pick für das Jahr 2024 zu den Denver Broncos geschickt. Im Ausgleich haben die Rams den 6. Runden-Pick 2024 bekommen von den Broncos. Ja,
super.
Ich habe es gestern schon angesprochen. Sehr viel Verwirrung oder für sehr viel Verwirrung hat der Trade gesorgt. Gerade die Personalie Kenny Young hat glaube ich so gut wie keiner verstanden.
Ich habe ja ganz viel Spekulationen gelesen.
Ja.
Ich habe mein Ohr an der Straße gehalten und viele waren auch verwirrt. Es gab immer mal wieder das entweder, dass Rams-Fans quasi Young als Spieler überschätzt hätten und er gar nicht so wichtig ist.
Okay.
Bis hin zu Kenny Young ist im Lockerroom nicht der Beste.
Ja, gut.
Weil er ist ja wohlgemerkt auch von den Ravens zu uns gekommen.
Ja. Das ist,
und war seit mit dem er in 2018, seit er 2018 gedraftet wurde, hat er ja erst für die Ravens gespielt in 18 und 19. Dann in 19 ist er zu uns gekommen, hat dann erst in 21 wirklich Spielzeit bekommen und ging dann zu den Broncos. Also für die Broncos macht das auf jeden Fall Sinn.
Ja, absolut. Weil der in ihr Linebacker-Core ist ja absolut broke.
Die haben auch bis in die Hölle verletzt.
Die haben ja auch Kaiser geholt vom Rams Practice Squad. Der ist jetzt auch auf Injury Reserve gleich wieder, nach einem Spiel oder so. Und auch Von Miller ist angeschlagen und wie sie alle heißen. Also da ist quasi nichts mehr an Linebacker vorhanden.
Ich möchte an dieser Stelle wieder einwerfen, dass Von Miller ein Edge-Rusher ist, während die restlichen Verletzungen sich
auf Linebacker haben. Personalgruppe Linebacker, Simon, das habe ich dir beim letzten Mal schon gesagt.
Edge-Rusher haben nichts mit Off-Ball-Linebackern zu tun.
Das ist die Personalgruppe Linebacker.
Nein, ist es nicht.
Doch, ist es.
Das ist die Personalgruppe Edge-Rusher.
Ach, sei ruhig einfach. Es ist unglaublich, darüber mit dir zu diskutieren.
Ja, weil ich recht habe.
Nein, hast du nicht. Du hast nicht immer recht. Wie dem auch sei, keine Ahnung. Also, Simon Young war unser bester Linebacker, den wir hatten.
Und ja, ich möchte in diesem Moment aber wieder reinwerfen. Wir hatten letztes Jahr auch keine namhaften Linebacker. Linebacker sind im Rams-Scheme super unwichtig. Und ich möchte darauf hinaus, dass das ähnlich ist wie in John Johnsons Rookie-Saison. Der hat auch erst nach, ich glaube, 4 oder 5 Spielen ist der dann aufs Feld gekommen und ist dann ja auch wirklich gut gewesen. Und das ist auch was, dass die Rams eben Ernest Jones aufs Feld bringen wollen, eventuell. Und du bringst den Menschen über ihm raus, kriegst noch Cap Relief, was sich auf etwa 2,1 Millionen belässt.
Also insgesamt, es sind jetzt nicht die 2,1 Millionen an sich. Dadurch, dass er ja schon Spiele gemacht hat, sind es am Ende, glaube ich, so um die 800.000 gewesen oder sowas, was wirklich am Ende noch Cap released hat. Aber der Vertrag, der ganzjährliche Vertrag war um die 2,1 Millionen von Kenny Young. Aber dadurch, das, was ja schon ausbezahlt wurde für die Spiele, die er gemacht hat, waren es dann halt um Restbetrag 800.000, Pi mal Daumen.
Okay, dann habe ich das falsch gelesen. Ja. Auf jeden Fall, du kriegst 800.000 in Geld plus eben einen Pick-Swap. Ist mehr, als ihn einfach zu releasen oder einfach zu benchen.
Ja, du kriegst noch irgendwas wieder. Das schon, was auch noch ein Fakt ist, er wäre nächstes Jahr viel Free Agent geworden und hat jetzt dafür nochmal einen Pick bekommen. Was machst du jetzt mit dem Geld, was du dadurch gewonnen hast? Wir haben jetzt auch durch die Umstrukturierung letzte Woche von Rob Havenstein und jetzt durch die Entlassung von Kenny Young haben wir ungefähr 5,1 Millionen Cap, Simon.
Rollt Cap over ins nächste Jahr.
Meinst du wirklich?
Das ist einfach so. Alles, was du jetzt sparst du auch im nächsten Jahr.
Ja, klar. Aber
und zum anderen öffnet das die Möglichkeit, nochmal an der Trade-Deadline aktiv zu werden.
Richtig, und da komme ich jetzt genau zu dem Punkt. Mit 5,1 Millionen Cap, die die Rams haben, zu dem Zeitpunkt und mehr oder weniger all-in gegangen, durch den Stafford-Trade auch, ist das für eine Franchise, die eben diesen Move gemacht hat, mit dem All-In-Gehen, 5,1 Millionen Cap-Space zu haben, durchaus attraktiv, da nochmal aktiv zu werden auf dem Markt. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass da sogar noch was kommt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Simon.
Ich bin mir auch ziemlich sicher.
Ja. Was ich mir vorstellen könnte, also Linebacker glaube ich nicht, auch aus dem Grund, dass Ernest Jones spielen muss. Wir haben eigentlich fast keine andere Wahl, außer dass er spielt. Entweder wird es ein Defense Back oder ein Tight End.
Das ist auch genau das, worauf ich hinauslaufen würde.
Ja.
Es wurde ja öfter mal angemerkt, dass Broncos Cornerback Bryce Callahan auf dem Markt ist für die Trade Deadline, aber ich glaube nicht, dass der kommen wird, weil sonst wäre das in diesem Trade direkt gewesen.
Ja, denke ich auch.
Deswegen und dadurch, dass ich Bryce Callahan für jemanden, der jetzt realistisch vom Gehalt her möglich ist, super mit der beste Cornerback bang for your buck ist. Es hieß immer mal wieder, dass Xavier Howard noch auf dem Markt ist, aber ich glaube nicht, dass das preistechnisch sowohl Pick als auch geldtechnisch möglich ist. Ja.
Was ich auch noch gelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, dass vielleicht ein Delaney Walker von den Titans möglich oder passen würde.
Der noch?
Der spielt, glaube ich, noch. Nee, der ist Free Agent aktuell.
Ich wollte gerade sagen, Delaney Walker ist...
Oder war es Delaney Walker?
Ja, Delaney Walker ist auf jeden Fall.
Ich weiß es gerade gar nicht. Aber der ist schon seit März 2020 entlassen, also schon über ein Jahr.
Delaney Walker, ja, ich habe das auch gesehen. Es ging von Sosa aus.
Stimmt, von Sosa, ja.
Delaney Walker wurde von den San Francisco 49ers gedraftet und hat dann jahrelang von 2013 bis 2019 für die Titans gespielt. Ja. Der Fit ist vorhanden insofern, dass Delaney Walker immer ein super guter Blocker war.
Ja.
Und auch dem, athletisch, ja. nicht der größte, mit nur 6 Fuß 2 und etwa 120 Kilo. Aber immer ein super guter Blocker. Nachteil ist, der ist jetzt 37.
Ja.
Also das ist mehr so ein Sosa ist großer Fan von Delaney Walker.
Ich weiß gerade gar nicht, wie alt Johnny Mund ist. Aber ich glaube, der ist lass mich kurz gucken. 26. Ich hätte ihn älter eingeschätzt.
Nee, der ist auch, glaube ich, noch. Der ist 2017 gedraftet worden. Der ist noch auf seinem Rookie-Vertrag.
Krass, ich hätte ihn
Der ist undrafted.
Ich hätte den echt älter eingeschätzt. Okay, ja, aber Fakt ist, wir brauchen, was heißt wir brauchen, man hat es im letzten Spiel durchaus gesehen, dass es schön wäre, einen Tight End, der zusätzlich blockt, zu haben.
Das habe ich ja aufgeschrieben auch. Ja. Warte, in den Snaps steht's drinne. Kendall Blanton hat 2 Snaps gespielt. Und das waren beides, glaube ich, zu Ende des Spiels, ja, als quasi abgekniet wurde.
Ja.
Wir haben quasi gar kein 12-Personnel gespielt, was vorher ja echt noch viel war.
Ja. Es war grundsätzlich überraschend, dass Higby alles gespielt hat quasi, Jacob Harris gar nichts und dass Kendall Blanton dann quasi halt die 2 Snaps bekommen hat. Das war eine durchaus interessante Tight End Aufteilung der Rams gegen die Lions.
Ich möchte in diesem Moment wieder anmerken, dass die Rams kaum Rookies spielen und wir uns eventuell selbst in Jacob Harris reingehypt haben.
Ja, klar, aber ich meine jetzt, darum geht's ja gar nicht, es geht um die Situation. Die
Personalverteilung.
Es geht um die Situation, die jetzt ja vorhanden war, dass halt ein Spieler, der vom Practice Squad kam, 2 Snaps mehr hat als ein Tight End, der schon im Roster war. So habe ich das gemeint. Ja, es ging jetzt gar nicht um die reine Spieler-Dings-Qualität oder so.
Ich möchte an dieser Stelle wieder anmerken, dass das Abknie-Snaps waren.
Ja, klar, aber ja. Also von daher wäre schon interessant zu sehen, was da noch so ein oder was ein neuer Tight End, der blockt, wieder bewirken kann, ob wir dann wieder mehr auf dieses 12-Personell gehen.
Ja.
Ich habe gestern eine Sache gelesen, auf die komme ich immer noch nicht klar, dass wir für Swift traden werden.
Das war der dümmste Take. Ich hab erst gedacht, ich hätte so einen halben Schlaganfall bekommen.
Also so ein Bullshit habe ich auch noch selten gelesen. Vor allem haben wir für Sony Michel schon als Running Back getradet. Da werden wir doch jetzt nicht nochmal Picks investieren für nochmal einen Running Back. Zumal, ja, Cam Akers ziemlich wahrscheinlich, wenn wir in die Playoffs kommen, wonach es ja ganz gut aussieht aktuell, womöglich wieder zurückkommt. Klar wird er den Load Impact nicht bekommen als Running Back Nummer 1, aber dann sind wir da auch wieder relativ gut aufgestellt. Und dann so einen Move
zu machen. Mit dem Pick. Das wird der unsinnigste. Ich persönlich ganz cool fände, wäre Hayden Hurst.
Ja, stimmt. Also menschlich auf jeden Fall top.
Auch spielerisch.
Ja.
Atlanta ist inzwischen die, das wirst du als Kyle Pitts-Besitzer in Dynasty ja wohl wissen.
Ja.
Die Kyle Pitts-Zeit hat begonnen.
Ja. Geil.
Du hast mich auch nur minimal zerstört letzte Woche.
Ja, ich war endlich mal derjenige mit den meisten Punkten in der Franchise, in der Dynasty-Liga.
Und ich hatte die wenigsten.
Ja.
War ein gutes Matchup.
Ja, war gut. Aber nichtsdestotrotz, ja, Pitts ist der Nummer 1 Titan jetzt bei den Vikings. Und
mal abgesehen davon, dass die Falcons einfach diese Saison nichts mehr reißen werden.
Sie sind aber die letzten Spiele schon besser geworden als am Anfang der Saison.
Ja. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass da eventuell Hayden Hurst auf dem Weg ist.
Okay. Also grundsätzlich Linebacker ja unwahrscheinlich. Defense Back oder Tight End, einer von den beiden Personalgruppen wird's, denke ich.
Das nehme ich denke, auch an.
Ja. Eigentlich einen Wunschspieler habe ich da jetzt nicht wirklich. Ich denke, wir müssen dem Front Office der Rams wieder mal vertrauen.
Ja.
Was ich natürlich tue, auf gar keine Frage. Und ja, mal gucken, was da noch bis zum 2. November passieren wird. Wird sehr interessant, Simon. Sag mal, lange über diesen doch eher kleinen Trade gesprochen. lass uns mit dem nächsten Punkt weitermachen, Simon.
Ja, was steht denn hier drauf? Ja, wollen wir erst mit der Kritik an Tutu Atwell weitermachen?
Ja, können wir machen, gerne.
Weil dann können wir danach so ein bisschen ins Game rein. Dann erstmal ein bisschen über den Cooper Kupp sprechen und dann ins Game reingehen.
Ja, sehr gerne.
Sean McVay hat etwas Kritik an Tutu Atwell jetzt gesprochen.
Ja, lass mich kurz einhaken, Simon. Es war das zweite Mal, glaube ich, sogar erst, wo Sean McVay als Head Coach einen Spieler öffentlich beim Namen kritisiert hat.
Das war auch genau das, was ich erwähnen wollte.
Okay. weißt du, wer der Erste war, Simon?
Selbstverständlich. Das ist der Spieler, der uns diese Woche den Sieg beschenkt hat.
Jawohl, genau. Nein, nicht Jalen Ramsey, es war Jared Goff.
Wie war das? Jared Goff freut sich einfach nur, dass er endlich mal wieder der Grund ist, warum die Rams gewonnen haben.
Wow. Den habe ich noch nicht gelesen.
Ich hab's okay. Das war ein Meme, das ich tatsächlich gesehen habe. In dem Meme war es formuliert, Jared Goff in seiner Pressekonferenz freut sich, dass er endlich der Grund ist, warum die Rams gewonnen haben. Ich habe es noch ein bisschen entschärft mit endlich mal wieder.
Wow. Und er ist böse, ey. Dabei hat er eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Klar hat er jetzt
Jared Goff sah grauenhaft aus.
Ja, aber
bei den Dropbacks
im Vergleich zu den letzten Spielen hat er gegen die Rams ein gutes Spiel gemacht. Das darf man nicht vergessen. Klar war es immer noch Jared Goff und hat scheiße gespielt, aber im Vergleich zu den letzten beiden Spielen war das ein großartiges Spiel von Jared Goff. Muss man einfach mal so sagen. Klar war es immer natürlich nicht die beste Leistung, immer ganz völlig klar. Aber ja, es ist halt einfach, kann ein bisschen leid tun, der Jared bei den Lions.
Das stimmt. Ich möchte aber auch mal, da komme ich gleich drauf, da komme ich gleich zu.
Okay, lass uns bei Atwell beschweben. Wir schweben hier schon wieder ab. Sie uns schon wieder bei einer Stunde hängen gleich.
Es wird locker das meiste, was wir vor einem Spiel, also bevor wir überhaupt in das Spiel reingekommen sind, gesprochen haben, in der
gesamten Geschichte des
Podcasts sein.
Ja, mach weiter mit Edwin
Simon. Du hast es super schön auch übersetzt hier im Dokument. Er muss ein Gespür für Dringlichkeit bekommen. Aber Sean McVay wird vermutlich einfach mit der Development-Kurve von Tutu Atwell nicht zufrieden sein.
Ja.
Und da kann ich ihn auch gar nicht mal mehr so, kritisieren.
Nee, überhaupt nicht.
Weil der Pick Tutu Atwell ist schwierig.
Ja, der ganze Pick im Draft hat ja schon für viel Missmut gesorgt, weil da ja noch Spieler auf dem Board waren, wo man hätte durchaus eher picken können als einen Tote Atwell. Ich glaube, Ramsway hat es ganz gut zusammengefasst. Das war eher ein Luxus-Pick von den Rams. Aber es ist schon bemerkenswert, klar, in so einen, in den Wide Receiver Core, den wir haben, noch so einen jungen Spieler dazu hinzuzufügen und eigentlich in der Rolle er gesehen hat als Kick bzw. Punt Returner und dort auch nicht zum Zug kommt. Das finde ich schon durchaus bemerkenswert.
Ja,
dass er, stimmt. Dass er das nicht hinbekommen hat. Oder aktuell nicht schafft, dass man da eher einen Skoronic hinten reinstellt, was ich auch total für Blödsinn halte, aber das ist was anderes wieder. Aber dass er halt, dass er diese Rolle nicht ausfüllen kann, ja, ist natürlich auch schwierig, hat McVay dann auch im nächsten Satz gesagt, dass er Atwell da hinten jetzt mehr oder weniger nicht verbrennen will, weil die ganze Special Team Unit ihm überhaupt nicht gefällt und er den quasi schützen will, den Spieler, also vereinfacht auch gesagt. Ja, ist eine schwierige Sache. Ja, mal gucken, was sich da nächste Saison noch so draus entwickelt aus Atwell.
Auf jeden Fall.
Du wolltest noch irgendwo einhaken?
Ich möchte wieder, dass er offensiv nicht viele Snaps bekommt, geschenkt. Rams spielen,
ja.
Die Rams spielen fast nie Offensive Rookies. Aber wir haben ja andere Rookies schon, die Special Team Snaps bekommen, die Return Snaps bekommen. Da hätte ich Atwell schon eher gesehen.
Ja, er hat's ja auch bekommen.
Aber war halt einfach nur bueno.
Ja.
Die gesamte Special Teams sind einfach nur bueno dieses Jahr.
Oh, das ist nicht schön.
Ich
aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Ja. Ja, keine Ahnung. Wenn er da sich jetzt, also ich gehe nicht davon aus, dass wir viel sehen werden weiterhin von ihm in der Saison. Wenn er sich da auch nicht um die Dringlichkeit kümmert, quasi sein Lernfortschritt vorhanden ist, sagen wir es mal so, dann ja, wird es eher schwierig. Mal gucken, was daraus noch wird. Ja, er hat auf jeden Fall sau viel Potenzial, ist super schnell. Man muss halt das Potenzial nutzen, aber ja, alleine vom Talent lässt sich es halt nicht erleben in der NFL. Ist einfach so. Genau, willst du noch was ergänzen, Simon, zu der Personalie Tutu Atwell?
Ich möchte mich zurückhalten.
Okay, ach komm, so schlimm.
Nicht aus zu schlimm, sondern mehr aus der Sicht von, ich möchte bis nächstes Jahr warten.
Okay, alles klar.
Bevor ich jetzt die Hot Takes raushaue, die Rams hätten auf jeden Fall Creed Humphreys draften müssen.
Ja, möchte da muss man auf jeden Fall.
Bitte abwarten.
Man muss auf jeden Fall abwarten.
Wie viele Snaps hat Van Jefferson letztes Jahr gespielt? Wenig.
Nicht viele, aber ich glaube, es waren durchaus mehr als Tutu Atwell zu dem Zeitpunkt jetzt.
Nee, gerade zum Anfang der Saison hat Van Jefferson fast gar nicht gespielt.
Okay, habe ich leider nicht mehr so auf dem Schirm.
Oder hat zumindest gar keinen Impact.
Ja.
Und da möchte ich dann einhaken, was hat der für dieses Jahr für einen Jump gemacht. Zum Beispiel dieser krasse Touchdown, den er jetzt gerade dieses Spiel gefangen hat. Oh, bestes Beispiel jetzt direkt gehabt.
Brutal. Ja, aber auch, es gibt natürlich dann auch diese Negativbeispiele wie ein Bryson Hopkins, der letztes Jahr kein Impact war und dieses Jahr erst noch weniger Impact hat, obwohl wir die Tight Ends brauchen.
Da möchte ich gleich nochmal, wenn wir über die Snaps an sich reden.
Ja, können wir gerne machen. Bevor du zu Cooper Kupp kommst, wir haben noch kurz ein paar Injury Reports, die haue ich jetzt schnell durch. Andrew Whitworth, Jordan Fuller und Robert Rochelle haben alle ein bisschen Knieprobleme, ein bisschen Knieauer. Sebastian Joseph Day hat irgendwas am Brustmuskel, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen gezerrt oder so. Terrell Lewis hat ein bisschen Rippenprobleme und Antrim war gestern krank, haben alle gestern nicht trainiert, aber sollten für Sonntag fit sein.
Ja.
Genau.
Alles klar.
Jawohl. Simon, jetzt darfst du mit Cooper Kupp anfangen. Oh. Endlich mal zu was Schönem.
Das war was Schönes.
nach einer halben Stunde kommen wir endlich mal zu was Schönem.
Cooper Kupp hat eine historische Saison. Wie historisch? Er hat zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Yards als Calvin Johnson zu diesem Zeitpunkt der Saison in 2012 hatte. Was ist in 2012 passiert? Calvin Johnson hat den Single-Season-Receiving-Record aufgestellt für Yards. Das ist krass. Man muss aber dazu auch noch mal sagen, Calvin hatte eine super dominante zweite Hälfte der Saison. Wenn Cooper Kupp jetzt seinen aktuellen Pace aufrechterhält, kommt er auf etwa 136 Catches, 1965 Yards und 22 Touchdowns bei 17 Spielen. Calvin Johnson hatte in seiner Saison bei nur 16 Spielen 1946 Receiving Yards. Wir wären also knapp drüber. Das wäre auf jeden Fall krass.
Das sind schon ordentliche Zahlen, ne?
Aber wenn er diese Production hält, und nochmal, auch generell gibt es in der Super Bowl-Ära Spieler mit 50 plus Receptions, 700 plus Yards und 8 plus Touchdowns in den ersten 7 Spielen der Saison. Gerade mal 3 Spieler, die das bis jetzt geschafft haben. Und da kommen wir jetzt quasi ohne die verlängerte Saison dazu. Und das waren Steve Smith Senior, super guter Spieler, Torrey Holt, Rams-Spieler in der Greatest Show on Turf und aktuell ja auf dem Ticket eventuell wieder, oder ist ja, war ja letztes Jahr schon in der Wahl und ist dieses Jahr auch wieder in der Wahl, Hall of Famer zu werden. Und Hall of Fame Colts-Spieler Marvin Harrison. Also das ist eine historische Saison. Wie historisch? Cooper Kupp hat mit seinen 809 Receiving Yards mehr als das gesamte Receiver-Corps der Falcons, der Saints oder der Bears. Ich möchte an dieser Stelle da noch mal einwerfen, die Saints werfen super viel zu Alvin Kamara, was da die Statistik ein bisschen verschiebt. Die Falcons werfen super viel zu ihren Tight Ends in Kyle Pitts, der ja die letzten Wochen Saison aufgegangen ist und dazu steht immer noch regelmäßig, wen ich vorhin noch erwähnt habe, Hayden Hurst auf dem Feld und die Bears sind halt einfach Müll.
Ja, stimmt.
Also ist trotzdem krass.
Ja. Also da kann man schon durchaus von Calvin Johnson und Stafford Reunit sprechen mit Cooper Kupp dann halt. Das ist wirklich die Harmonie zwischen den beiden, das ist wirklich krass.
Und eine Sache, ich möchte das Thema Cooper Kupp ganz gerne beenden. Hast du noch irgendwas?
Nee, ich habe zu Kupp nichts zu sagen.
Dass
ich einen schönen Spruch gefunden, entwickelt habe, der vielleicht irgendwann mal auf einem Merchandise-Produkt stehen könnte. Aber ich will
nur was? Mehr Produkte im Rams Germany Shop?
Hör auf!
Was?
Ruhe. Ja, machen wir schnell weiter.
Ich möchte nämlich ein Thema einwerfen, das ich vorhin zufällig auf Reddit entdeckt habe.
Okay.
Was hier gar nicht im Dingen steht. Aber ich möchte über den ehemaligen Rams Assistant Quarterbacks Coach Liam Cohen reden. Das ist ein Dude, von dem viele sagen werden, wer?
Ja, so habe ich auch gerade reagiert, ja.
Aber nee, der war bei den Rams, nämlich erst als Assistant Wide Receiver Coach in 18 und 19 und hat 2020 als Assistant Quarterbacks Coach gearbeitet.
Aha.
Und der ist einer der Coaches, die weggegangen sind in 2021. Und zwar ist der an die Universität von Kentucky gegangen, als Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach. Oh. Und da läuft er die McVay Offense am College. Und zwar an Kentucky, einer Schule, die primär Balllaufen und der Defense vertrauen ist. Und jetzt spielen die da super viel Motions und alles Mögliche. Und damit ist er gerade in der SEC, quasi der stärksten Konferenz im College, 4-1.
Ui, nicht schlecht. Wer ist der Quarterback? Kann man den gebrauchen? Also College Football bin ich ja überhaupt nicht drin, ne? Deswegen frage ich da jetzt. Oder wann könnte der in die NFL kommen, dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt, einen Quarterback zu draften, der schon das Team kennt?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Und ich finde es auch auf dem ersten, auf den ersten Blick nicht.
Ja, ist nicht schlimm. War jetzt auch eine spontane Frage. Ja, aber gut. Wäre durchaus interessant, da die Option da mal.
Ich habe das sowieso schon gesagt. In 3 Jahren draften die Rams einfach Jackson Dart.
Nein, du willst ihn nur, weil er Star Wars-Fan ist.
Und Mann. Weil er USC-Quarterback ist.
Ach, du mit deinem Fanboy-Gehabe. Mann, das geht mir so auf die Nüsse, ey.
USC okay. soll endlich einen guten Quarterback rausbringen.
Ja, okay. Ja.
Wollen wir auch noch drüber reden, dass der ehemalige Rams-Coach Jeff Fisher eventuell USC-Coach wird?
Ja, das habe ich gelesen. Ist da tatsächlich was dran?
Carson Palmer, der ehemalige Cardinals. USC Quarterback.
Okay.
Und auch langjähriger Cardinals und dann langjähriger Bengals und dann irgendwann Cardinals Quarterback. Mit der beste Quarterback, den USC jemals rausgebracht hat. Das ist ein bisschen traurig. Auf jeden Fall, der hat gesagt, was er irgendwie gehört habe, wäre, dass Jeff Fisher da im Rennen ist.
Hat sich Jeff Fisher dazu schon geäußert?
Nein.
Okay, ja dann.
Im Gegensatz zu Mike Tomlin, der sehr klar gemacht hat, dass das Schwachsinn ist.
Ja, also ich verstehe
Urban Meyer, der sich deutlich weniger enthusiastisch dagegen geäußert hat.
Also ich verstehe Mike Tomlin da von der Reaktion aus schon durchaus, ne? Wenn du da jedes Mal irgendwelche Bullshit-Sachen lesen musst, dann ja.
Absolut.
Ich finde, er hat es aber immer noch nett ausgedrückt. Ne? Also
ich möchte auch in diesem Zuge mal klar machen, wie unterschiedlich und wie klar sich Mike Tomlin ausgedrückt hat im Gegensatz zu Urban Meyer.
Was hat der gesagt?
Er hat auch gesagt, dass er nicht dahin gehen würde, aber total rumgedruckst und Stimme klein und leise und.
Ja, sag doch einfach, was Sache ist. Ja, dieses. Na, egal.
Nee, der meinte, das ist, er würde gar nicht dran denken, aber du hast ihm ganz klar angemerkt, dass er da lügt.
Okay.
Gerade weil Urban Meyer hat ja eine Historie, dass sobald es nicht gut läuft, er einfach zum nächsten Job wechselt.
Ja.
Florida, als es da heiß wurde, als es rauskam, dass seine ganzen Spieler Verbrecher waren. Ist er dann hat er dann Gesundheitsprobleme vorgeschoben und ist dann nach Ohio State gegangen und als in Ohio State es nicht gut lief, hat er dann auch wieder Gesundheitsprobleme vorgeschoben und dann ist er dann irgendwann zu Jacksonville gekommen. Bloß das sonstige heiße Wasser, in dem er gerade in Jacksonville ist.
Egal.
Wir sind kein NFL-Podcast. Lass uns bei den Rams bleiben.
Richtig, genau. Wir gehen jetzt mal langsam ins Spiel rein gegen die Lions.
Muss jetzt.
Also, ich weiß nicht, ich finde dafür keine Worte, was da passiert ist. Gerade die ersten Drives der Lions, das war ja absolut wild, was da auf dem Feld passiert ist. Von einem Onside-Kick nach einem
erstmal
Touchdown.
Erstmal hat es begonnen mit einem 60-Yard Halfback-Screen.
Ja, stimmt, ja, genau. Damit hat es angefangen. Gut. Passiert, würde ich jetzt mal sagen. Ist natürlich ungünstig, aber ja.
Ich möchte zu diesem Ding sagen, das war richtig gegameplant quasi. Du weißt, Jared Goff kann nicht mit Druck umgehen. Wir senden erstmal alles.
Ja, das stimmt. Wenn da auch Ramsey nicht geblitzt hätte, dann hätte da der Swift den Ball gar nicht so lange tragen können.
Ja. Das finde ich ein bisschen seltsam. PFF hat Jalen Ramsey mit in Coverage für dieses Play quasi gecredited. Und dadurch ist seine Anzahl oder seine Stats so ein bisschen verwischt und deswegen muss ich gleich drauf eingehen, nur wenn er Receiver oder Tight Ends covert.
Ja, okay, wie auch immer.
Ansonsten steht da halt noch so ein zusätzlicher Catch für 60 Yards. Ja. Den man ihm aber, glaube ich, nicht anrechnen kann.
Wie dem auch sei, nach diesem Touchdown haben die Lions einen Ding gemacht. Oh, jetzt fällt es mir der Name nicht ein.
Onside-Kick,
danke, genau. Ein Onside-Kick haben die Lions gemacht. ich glaube, damit hat niemand gerechnet, also wirklich niemand.
Das war ja auch nicht mal mehr in der normalen Onside-Kick-Formation.
Ja, eben. Vor allem nach einem Touchdown werde ich zu Beginn des Spiels, wer rechnet da mit dem Onside-Kick? Also niemand rechnete damit.
Das letzte Mal, dass irgendwo so früh in der Nähe ein Onside-Kick passiert, das war bei den Colts noch mit Pat McAfee.
Ja.
Obwohl das war noch mal eine Größe cooler, weil der hat einfach seinen eigenen Onside-Kick recovered.
Ja, okay. Aber ja, A, waren die Spieler nicht drauf vorbereitet, B, hat da Troy Reader ein bisschen, schlecht ausgesehen, sagen wir es mal so. Und dann hatten die Lions den Ball in der Rams-Hälfte schon. Und zum Glück ist da nicht mehr draus entstanden, sondern nur ein Field Goal. Und dann stand es halt 10-0.
Ja. Und dann in dem zweiten Drive haben sie ja dann nochmal einen Punt gefaked.
Ja, stimmt.
Das war in dem zweiten Drive. Also die haben haben den Fake-Punt gemacht, nur um dann im Endeffekt mit einem Field Goal rauszulaufen.
Ja.
Dann haben sie später nochmal einen Punt gefaked.
Ja, da sind die Rams echt dumm gewesen, weil die standen nur zu 10 auf dem Spielfeld.
Insgesamt haben sie 2 Fourth-Down-Conversions gemacht, Detroit.
Ja.
An der dritten sind sie leider gescheitert. Das war auch, haben sie normal ausgespielt. Aber du musst auch mal zusehen, die haben super viel gemacht und super viele Tricks rausgeholt, nur im Endeffekt mit einem Touchdown aus dem Spiel rauszugehen.
Ja. Ja, gut. Also, so vom reinen Konzept her war der Gameplan der Lions ja gar nicht schlecht. Ne? A hat man für Verwirrung gesorgt beim Gegner. B hat man Stafford wenig Zeit gegeben auf dem Feld. Und dass es dann halt am Ende nicht geklappt hat, sind natürlich andere Faktoren. Aber grundsätzlich, der Anfangs-Gameplan der Lions, fand ich, war mit den Situationen, die sie da gemacht haben, nicht schlecht.
Ja, es ist ja was ganz Klares. Die Lions sind auf offenem Feld nicht in der Lage, mit den Rams zu competen.
Ja, klar.
Und da musst du eben Stunts ziehen. Du musst alles perfekt ausführen. Die Lions konnten, das haben die Announcer immer wieder einen guten Job gemacht, die Lions können sich keine Fehler leisten. Im Endeffekt haben sie doch auch ein paar gemacht, unter anderem 8 Penalties für 77 Yards. Da war immer wieder was Fieses.
Ja. Und naja, dann halt zum Schluss auch die Interception von Goff war halt dann der größte Fehler, ne?
Ja, du hast die eine, das, was ganz klar ein Fehler war, was das Game quasi auch mehr oder weniger beendet hat.
Ja.
Und dann hatten sie ja noch die Unlucky Interception. Ja. Die da halt von den Händen des Receivers hochgebounced wurde. Und die Nick Scott war's, glaube ich?
Nick Scott war's, ja.
Ja, Nick Scott dann gefangen
interceptet hat.
Ja. Aber das war auch ein Lucky-Ding.
Ja, na, klar. Ist halt jetzt wieder so eine Sache, die insgesamt dann halt auf Goffs Statistik schlagen werden. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, war es halt dann auch alles oder nichts, mehr oder weniger, ne? Ja. Also das war eine wilde Anfangsphase des Spiels und da hat, ich glaube, wenn wir zusammen im Discord gesessen hätten, Simon, dann hätte ich deine Reaktion, was ist das, was geht da ab, so ungefähr wäre die Reaktion von Simon
so
gewesen.
So ungefähr habe ich hier auf meiner Couch gelegen.
Ja, aber ich glaube, so ging es jedem, der das Spiel gesehen hat. Und
vor allem, es war so eine kontinuierliche Sache, ja, die vom Onside-Kick zum Fake-Punt.
Ich glaube, ich weiß nicht mehr,
wer. WhatsApp-Gruppe war ja schon.
Ja, das auch. Irgendjemand hat sogar geschrieben, dass Scott Hansen sprachlos war, als er das gesehen hat. Das will schon was heißen. Wenn Scott Hansen nicht mehr weiß, was er auf Sachen sagen soll, das ist dann schon wirklich bemerkenswert.
Das stimmt.
dann lass uns mal weitermachen, Simon.
Ja, insgesamt, die Rams haben ja offensiv auch ein super gutes Spiel gemacht. Wir hatten nur quasi mehr oder weniger ein Drive ist wir haben 3 Drives, vier Drives quasi, die nicht in Punkten geendet haben.
Ja.
Der eine war abknien zur ersten Hälfte, wo noch 4 Sekunden auf der Uhr waren. Whoop-di-doo. Kann man rausnehmen. Das eine war ein Drive, wo 25 Sekunden auf der Uhr waren, wo die Rams quasi komplett schon gewonnen hatten. Das war die Victory Formation.
Ja. Ich glaube, der erste Drive ging auch noch in die Hose, wenn ich mich
nicht erste Drive war ein Field Goal.
Ah, stimmt. Genau.
Aber, du hast den ersten Drive mit dem Field Goal, Touchdown, Touchdown, Ende der Hälfte. Nach der Hälfte haben wir gepuntet.
Ah, stimmt, nach der Halbzeit war es genau so.
Und dann hatten wir ein Turnover on Downs.
Ja.
Danach war wieder nur Touchdown, Field Goal.
Ja.
Matthew Stafford wieder mächtig.
Ja, der hat sogar, der ist jetzt im 300er Club, Simon.
Ja, der hat seinen 300. Touchdown Pass. Am selben Tag wie Tom Brady seinen 600. gemacht.
Das ist so verrückt, wie 600 Touchdowns werfen, ja, ne?
Hast du mitbekommen, was der Typ inzwischen alles bekommt?
Ja, ja, ja.
Also das ist zuerst die total lächerliche Situation.
Ja.
Mike Evans hat es nicht mitbekommen, dass das Brady 600. Touchdown ist und hat einfach getan, was er immer tut. Weil Mike Evans gibt jeden seiner Touchdown-Bälle weg. Was ich an sich ganz cool finde.
Grundsätzlich, die Bucks sind da sehr fanfreundlich, sagen wir es mal so.
Es ist ja hochgegangen von erst nur $1,000 Team-Store-Credit. Bis hoch auf jetzt inzwischen Season-Tickets für den Rest dieser Saison und 22.
Ja. Wow, 22 ist mir neu, okay.
22 haben sie auch mit reingeschmissen. $1,000 Team-Store-Credit.
Das wusste ich.
Den nächsten Game Ball.
Okay.
Ein unterschriebenes Brady-Trikot. Ein unterschriebenes Mike Evans-Trikot.
Ja.
Dann noch, was noch zusätzlich? Ein Helm, unterschrieben von einem Großteil der Bucks.
Ja.
Dann hat Tom Brady irgendwann gesagt, fuck it, ich gebe dem auch noch einen ganzen Bitcoin.
Genau, das wusste ich auch, ja.
Zu dem Zeitpunkt gerechnet auf etwa 63.000.
Ja.
Plus Rob Gronkowski hat jetzt noch mal gesagt, er will noch mal ein paar NFTs dazu schmeißen.
NFTs sind?
Non-Fungible Tokens.
Okay.
Das ist quasi also ein in der Blockchain verankertes Bild oder Musikstück. Dass du quasi dich als der Besitzer eines digitalen Mediums.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Es ist ultra kompliziert.
Ja.
Und in meiner Meinung auch ultra dumm, weil die Stromkosten sich nicht decken, als so ein NFT zu generieren.
Egal.
Schwierig. Aber auf jeden Fall ist das aktuell gewertet sehr hoch. Und
was ich viel verrückter finde, ist, dass die Buchhalter schon nach dem Touchdown-Pass irgendwie Werte abgegeben haben, was dieser Ball wert sein könnte. Ne?
Es wurden irgendwie 5,5 Millionen.
Naja.
Aber ich sag's mal, viele Leute hätten jetzt gesagt, nee, natürlich hätte sie nicht zurückgegeben und die 500,000 rauskassiert.
Ja,
Lügner. Aber,
ja.
Mal abgesehen davon, der Bucks Security Staff hätte dich erschossen, bevor sie dich mit dem Ball das Stadion hätten verlassen würden.
Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich,
es,
ja.
Es ist kein Weg, dass du diesen Ball irgendwie aus dem Stadion rausschmuggelst.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja, naja, auf jeden Fall ist es trotzdem der Unterschied. Alleine Stafford ist ja jetzt auch schon lange in der Liga, ne?
Ja.
Zwischen 300 und 600 Touchdown, das ist einfach Wahnsinn, ne?
Das ist krass.
Das ist einfach wirklich krass. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, er war der viertschnellste Spieler, der das erreicht hat, die 300 Touchdowns. Oder was, das siebte? Irgendwas Top Ten-mäßig, ich weiß es nicht mehr.
Stafford hat ja immer schon gute Statistiken gehabt.
Ja. Irgendwas in den Top Ten, also als schnellster Quarterback dann mehr oder weniger das erreicht. Genau. Ja. Cool, dass er es bei den Rams geschafft hat.
Ja.
Und da werden auf jeden Fall noch einige Touchdowns dazukommen.
Ich fand's ja sehr witzig, wie viele Lions-Fans mit Schildern. Stafford, wir vermissen dich und.
Ja, ja. Ich fand auch.
Ich war Lions-Fan, jetzt bin ich Rams-Fan. Schilder auch, und sowas im Fernsehen waren.
Ich fand's auch witzig, wie viele Leute sich halb Trikot gemacht haben, ne? Halb Lions, halb Rams-Jersey. Und halt immer mit Stafford hinten drauf. Das sah hinten, gerade mit der Nummer, das sah das super ulkig aus.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Das war super funny. Und auch die Party nach dem Spiel bei seiner Frau auf Instagram, da ging's ja richtig ab, ne? Haben sich eine Limousine gemietet und sowas.
Partybus.
Partybus. Da ging's schon ganz gut ab. Ja, wir schweifen schon wieder ab, Simon. Ey. Genau.
Nochmal kurz erwähnen, Kelly Stafford, ja. Mega cool. Sie hat bei mir auf Instagram kommentiert.
Ja, nur deswegen ist sie nicht cool, Simon. Nur weil sie bei dir kommentiert.
Mann. Aber ich wollte es, ich habe eine Möglichkeit gesehen, anzugeben und ich musste sie nutzen.
Ja, dafür bist du bekannt.
Ja, und dafür lieben mich die Menschen.
Ich hab's gestern sogar vermieden, erst nach der Podcast-Folge zu erzählen, warum du ein Johnny Hacker Trikot unterschrieben hast bei den Texans. Aber ich hab sogar netterweise den Jungs den Link rausgeschickt von Ran. So nett bin ich.
Ich möchte nicht behaupten, dass ich das bei mir auf dem Handy als Lesezeichen habe.
Es würde mich wundern, wenn es nicht bei dir im Hintergrund laufen würde, wenn es möglich technisch wäre. Aber ja.
Nee, ich hab mir ein Live-Wallpaper gemacht und das ist der Beitrag von Jake auf CBS.
Ja, zu trauen wär's dir.
Nee, das ist tatsächlich so aggressiv ego-besessen bin selbst ich nicht.
Okay. wollen wir noch irgendwas sagen zur Offense oder im Allgemeinen?
Cooper Kupp, 10 Catches, Cup, ja. 156 Yards, 2 Touchdowns.
Ja, sehr solide.
Auch geile. Auch wieder No-Look-Pass, Screen-Pass-Touchdown.
Ja. Wollte ich gerade sagen.
Der war super geil.
Ja. Das war wirklich gut.
Ja.
Aber ansonsten, die Offense hat mal einen Sack zugelassen, die O-Line.
Ein Sack pro Spiel. Also, es kommen ja immer klar wieder noch mehr Wertungen raus, wie gut die Rams-Offense eigentlich im Pass-Blocking ist.
Ein Sack ist wirklich gar nichts. Aber ich wollte es halt mal ansprechen, dass es jetzt mal wieder passiert ist. Aber ansonsten, Matt Gay, super solide wieder, hat alles getroffen, was zu treffen gilt.
Das sind Special Teams Talks, die kommen später.
Ja, was ich auch erst im Nachhinein gesehen habe, nach da Stafford ja mic'd up war, wie er diese Two-Point-Conversion gecallt hat. Das fand ich auch super interessant. Da wollten, glaube ich, die Refs erst aufs Field Goal gehen und dann hat er da so hin und her gefuchtelt mit seinen Fingern, dass er halt die Two-Point-Conversion gerne hätte. Ja. War super interessant. Also guckt euch solche Videos an, ne? Das ist im Nachhinein nochmal super interessant zu sehen, auch von der Kommunikation her zwischen den Spielern.
Apropos Kommunikation.
Ja.
Auch wieder was, ein Snap hat Matthew Stafford noch, Daryl Henderson, ein Pass Protect geaudibled.
Ja.
Und der hat Spieler noch weitergeleitet und kommuniziert dann auch noch wie ein O-Liner.
Ja.
Also was der im Pass Protect sich entwickelt hat, ist auch unnormal.
Ja, aber auch die Kommunikation, dass man das als Quarterback sieht, ist eigentlich Voraussetzung, aber dass er dann diese Kommunikation noch hat und sowas, und das ist halt genau das, was den
Du nennst es Voraussetzung, ich nenne es etwas, das wir 4 Jahre lang nicht hatten.
Ja, das ist ja genau der Punkt, da wo ich hinaus wollte, das, was uns halt gefehlt hat, um noch erfolgreicher zu sein.
Ja.
Genau.
Ich möchte an sich nochmal auf Snaps reingehen.
Sehr gerne.
Tutu Atwell und DeSean Jackson haben zusammen 5 Snaps gespielt.
Ja.
Das ist sau wenig.
Das ist wirklich sehr, sehr wenig, ja.
Und DeSean Jackson hatte ein Target.
Das ist echt nicht viel, ne?
Also aktuell schwierig.
Woran liegt das, Simon?
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, also Tutu Atwell ist einfach noch nicht ready und ist.
Das haben wir ja schon geklärt, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass DeSean Jackson noch für die Playoffs geschont werden soll. Aber jemanden, der dann quasi nur die Playoffs spielt, mit einem so hohen Vertrag.
Meinst du, dass McVay die Receivers an den Gegner anpasst, aber dann wäre ja gerade gegen die Lions eigentlich.
Gerade gegen die Lions mit ihrer Trash-Defense.
Ja, eben. Deswegen, also daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Tja, schwierig.
Weißt du, was ich auch noch mal gelesen habe?
Was denn?
Brandon Cooks.
Ja.
Hat für diese Saison ein Restgehalt von 1,5 Millionen.
Ja.
Und will offensichtlich aus den, bei den Texans raus.
Ja, nach dem Trade gestern. Der hat sich richtig drüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, Simon, ganz ehrlich.
Tun wir? Wir brauchen es nicht, aber es ist noch eine Waffe mehr.
Ja, aber wir haben ja jetzt schon Überbedarf mit den drei Receivern, die wir haben. Und wir schaffen es ja nicht mal, DeSean Jackson richtig einzusetzen.
Naja, ich möchte darauf zurückkommen, dass das quasi wir wieder dann in unserer Wide-Receiver-Besetzung des Super Bowl-Jahres waren, wo wir primär 11 Personnel gespielt haben.
Okay.
Und auch mit drei super geilen Blockern, weil auch Brandon Cooks ist keiner, der sich zu schade ist, die Hände in den, an den Defender zu legen und mal einen zu blocken. Plus, du hast wieder deine ideale Rollenverteilung, die du standardmäßig laufen kannst als Cooks, der als Deep Threat Safeties nach hinten zieht, um drunter noch mal was freizumachen. Und du musst dann keine Rotation haben, um dann eben wieder einen Tutu Atwell oder einen DeSean Jackson reinzubringen. Da kannst du eher Rotationen bringen, um noch mehr im Underneath-Game was rauszuholen, wenn du zum Beispiel einen Van Jefferson reinbringst.
Okay, ich weiß jetzt nicht wirklich, ist was ich davon halten soll.
Ist es das wert? Nein.
Ja. Also,
die Texans werden vermutlich auch einiges davon haben wollen noch. Obwohl wir haben
ja,
für ein Viert- oder Fünft-Runden-Pick sofort.
Ja.
Weil das große Problem an Brandon Cooks war ja nicht, dass er kein guter Spieler war.
Nein.
Er hat letzte Saison richtig gut gespielt, er spielt diese Saison richtig gut. Das Problem ist einfach nur, dass sein Vertrag viel zu hoch war.
Ja, und halt seine Verletzungen, ne? Was der in Concussion schon war, war ja auch nicht mehr feierlich. Und was mir gerade einfällt, ich glaube, Brandon Cooks hat sogar sich geäußert, als er dann zu den Texans schlussendlich ging, dass er nicht mehr weggetradet werden möchte. Was jetzt nach den schlussendlichen Geschehnissen gestern bei den Lions, bei den Texans passiert ist, mal gucken.
Das nicht mehr weggetradet zu werden, bedeutet aber auch bei den Texans zu bleiben.
Ja, aber
möchtest du das wirklich?
Ja, aber das war ja, bevor der Trade gestern passiert ist mit den Texans, auch die Texans. Und ich weiß nicht, ob der eine Spieler jetzt das Ruder rumreißt. Verstehst du, was ich meine? Weiß nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube, das Problem ist primär, dass er quasi kein Sagen drin hatte, wo er hingetradet wurde.
Ja, klar. Werden wir sehen. Ich glaube, ja, keine Ahnung.
Lass uns,
unwahrscheinlich, die hätten, glaube ich, eher wichtigere Needs, als jetzt dann Brandon Cooks noch zu holen. Meiner Meinung nach.
Das stimmt. Es ist mir nur eben aufgefallen.
Ja,
ich finde es tatsächlich ganz cool, aber ich sage auch, macht's lieber nicht.
Ja. Dann Simon. Ja, bitte.
Jalen Ramsey hat seinen 27. Geburtstag gefeiert.
Yeah.
Und wenn er Wide Receiver oder Tight Ends gecovert hat, ich habe gerade eben schon gesagt, wir müssen so ein bisschen die Halfbacks ausklammern, obwohl er auch immer geile Plays im Run Game gemacht hat. Oder auch gegen Running Backs, die dann dann noch Routen gelaufen sind. Er hat 2 Receptions für 10 Yards zugelassen und trotzdem eine Game-Sealing-Int gefangen.
Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Ja. Ich möchte dann, was haben wir sonst noch so? Ja, wir haben Linux Scott-Int, haben wir besprochen.
Ja.
Kenny Young hatte einen Sack.
Ja.
Und Sebastian Joseph Day hatte auch einen Sack.
Ja.
QB-Hits von Jalen Ramsey. Das war ein mächtiges Ding.
Ja, das hat gescheppert, das stimmt.
Da hat er einmal richtig schön Hallo gesagt.
Die Snap-Counts von der Defense haben wir jetzt gar nicht aufgeführt, ne? Mich hätte nur interessiert, wie viel Dante Leon gespielt hätte. Das hätte ich jetzt auf die Schnelle gerne gewusst, aber ist jetzt nicht so.
Rede du kurz, während ich es aussuche.
Wer gar nicht einen guten Tag hatte, war Troy Reader.
Ja, das war schön.
angefangen mit dieser Onside-Kick-Geschichte, wo er neben dem Ball hergeflogen ist, Tackles nicht gemacht hat, die er eigentlich so grundsätzlich gemacht hätte oder gemacht hat in den vergangenen Spielen. Da war ja nicht schlecht, aber gegen die Lions hat er jetzt einfach halt einen Tag erwischt, der nicht so gut war. Ansonsten, lass mich kurz gucken. Ja, ist jetzt defense-mäßig eigentlich. Ja, der erste Drive, der zum Touchdown geführt hat von den Lions. Ja, haben wir schon angesprochen, passiert. Ist jetzt nichts, worüber man sich groß aufregen sollte und muss. Ansonsten. Wer mir übrigens auch noch, oder irgendjemand hat geschrieben, wer noch ein Trade-Kandidat auf Seiten der Rams wäre, ist zum Beispiel ein Sean Robinson, Simon. Dass man den vielleicht noch abgeben könnte, wird oder wie auch immer.
Sean Robinson hat aber auch 55% der Snaps gespielt.
Mhm.
Plus, wie heißt es wieder? Ich hab's rausgesucht. Dante Dion hat 88% der Snaps gespielt.
Das ist gut. Also der ist dann wahrscheinlich ziemlich gesetzt dann.
Ja, ansonsten, Kenny Young hat nur 55% gespielt.
Aha.
Auch interessant.
Ja. Ja, aber lass uns mal kurz auf die Sean Robbins Sache eingehen. Meinst du, das ist so ein Kandidat, der möglicherweise noch weggehen könnte?
Ich bezweifle das generell, dass die Rams noch irgendjemanden wegtraden.
Ja, glaube ich auch. Ich habe auch gelesen, dass Burgess angeblich noch irgendwie in der Ding ist, aber das halte ich auch für nicht glaubwürdig.
Zu Burgess habe ich generell was Interessantes gelesen.
Ja, lass mich kurz noch. Das war, glaube ich, Rams, weil ja, die sind halt da nach dem Kenny Young Trade noch ein bisschen drauf eingegangen, wegen der Trade Deadline, wer eventuell potenziell in Frage kommen könnte. Das war jetzt eher so ein bisschen Malerei. Du wolltest noch was sagen zu Burgess?
Viele haben sich ja gewünscht, dass Terrell Burgess mehr aufs Feld kommt, auch in der Slot-Corner-Rolle.
Ja.
Da ist aber die Rams-Philosophie, dadurch, dass Jalen Ramsey sich so viel auf dem Feld rumbewegt und auch in den Slot geht und dadurch eben der Slot-Corner dann auch mal als Outside-Corner reinkommt, ist das dann schwierig. Da musst du quasi wieder mehr rotieren, weil du willst Terrell Burgess vielleicht in den Slot haben, der ja auch primär erstmal näher an der Box spielt. Aber du willst ihn auf keinen Fall als Outside Corner haben, weil da fehlt sowohl der Speed als auch die tatsächliche Coverfähigkeit.
Ja. Nach dem Abgang.
Das ist einer der Gründe, warum der nicht so oft jetzt aufs Feld kommt, obwohl auch dieses Mal er wieder 10% der Snaps gespielt hat.
Okay. Nach dem Abgang von Kenny Young ist jetzt möglicherweise auch die Zeit, dass Taylor Rapp ein bisschen anders eingesetzt wird, dass er in diese Linebacker-Position reinschlüpft, wo ich ihn ja eher sehen würde als reiner Safety.
Das habe ich auch gesagt, dass du mehr oder weniger das machst, was die Rams vor einigen Jahren mit Mark Barron gemacht haben.
Ja.
Und ihn quasi zu konvertieren vom Safety auf eine Linebacker-Rolle. Mehr in so eine mehr oder weniger 4-6-Defense oder 46-Defense gehen.
Ja.
Du quasi dann ihn mehr in die Box reinbringst und dann weiterhin Terrell Burgess und Jordan Fuller nach hinten gehen als Safeties.
Ja. Werden wir sehen, was da jetzt der Plan dahinter ist.
Wir werden generell sehen, was vor dem 2. November noch passiert.
Ja, das sowieso.
Weil das ist die Trade-Deadline.
Dienstag, ne? Da könnte am Wochenende vielleicht am 1., also am Montag, vielleicht noch was passieren. Ich weiß gar nicht, zu welcher Uhrzeit das in Deutschland ist, das kann ich gerade gar nicht sagen, das werde ich aber rausfinden. Ja. Genau, Simon, möchtest du noch was zur Defense ergänzen?
Wir haben viel zu oft lange Halfback-Screens und Halfback-Draws zugelassen.
Ja. Ja.
Die Defense war am dritten Down wieder, dritter und lang war wieder schwierig.
Ja. Das ist, ja, da lübt der Lachs noch nicht so, ne?
Nee.
Keine Ahnung. So. Aber insgesamt muss man trotzdem jetzt so langsam zufrieden sein mit der Defense.
Insgesamt einen Touchdown nur zuzulassen.
Ja, gut, man muss halt auch in Betracht ziehen, dass es die Lions waren. Aber ja,
Ich möchte trotzdem mal anmerken, dass trotz der Tatsache, dass die Lions mit das schwächste Team der Liga sind, dass das legitim die beste Saison für die Lions seit Jahren ist.
Ja.
Weil denn du merkst, dass das Team mit Härte spielt.
Ja.
Und dass dieses Team auch wirklich alles für Dan Campbell tun würde.
Das stimmt.
Dass Dan Campbell wirklich der Motivator ist.
Das stimmt.
Dass die einen geilen Gameplan machen können.
Ja. Das Spiel gegen die Rams war ja auch ziemlich lange ausgeglichen, ne? Also da
war lange noch alles drinne.
Ja, eben. Also und die sind gar nicht so schlecht, wie der Rekord darstellt, ne? Und die haben auch teilweise knapp verloren, so nur mit einem Field Goal Unterschied oder sowas, ne?
Die sind ja zweimal an über 50 Yard Field Goals gescheitert.
Ja. Ja.
Einmal mit dem super langen Justin Tucker Field Goal.
Ja. Ja.
Und das Team spielt mit einer Determination und Härte, die du bei Matt Patricia niemals gesehen hast.
Ach, bei Weitem nicht. Bei Weitem nicht. Ja, aber ich glaube, das ist so auch wirklich so ein Players-Coach. Und ich finde ihn super sympathisch, auch dass er da nach der knappen Niederlage angefangen hat zu weinen und so.
Ich finde es ja generell cool, dass es mehr normalisiert wird, dann auch Emotionen zu zeigen. Emotionen sind scheiße, harte Männer, Sportraum.
Ja. Ja,
das finde ich ja gerade, was die NFL jetzt in Sachen Mental Health und sowas tut, finde ich sehr gut.
Ja, es ist auch schon weit hergeholt und sowas.
Hast du das bei Dak Prescott gesehen, was der auf dem Arm geschrieben hatte?
War das nicht irgendwas über seinen Bruder oder sowas?
Dak Prescott hatte ja nach dem Verlust seines Bruders auch eine depressive Episode.
Ja.
In Zusammenhang mit Covid.
Ja.
Was generell viel passiert, wo ich ja auch jetzt in meinem Beruf relativ viel mit zu tun habe. Und da wurde ja auch unter anderem von Skip Bayless und so total für runtergemacht, worüber sich ja auch total viele aufgeregt haben.
Okay, ach, das ist Bullshit.
Aber dann hat er auch wieder total viel positive Reaktionen bekommen in diesem quasi mehr noch sei einfach ein Mann und tough it out. Space tatsächlich darüber zu reden, dass er eine depressive Episode hatte. Und da hat er jetzt auch unter anderem auf dem Arm geschrieben gehabt, ask for help, also frag nach Hilfe, was ja total immer wieder auch noch quasi verpönt ist.
Ja, ja.
Teilweise in manchen besetzten Gebieten, oder in manchen Gebieten der Welt.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ja.
Aber man muss auf jeden Fall offen dafür sein, ne? Sich da auch danach helfen lassen und vor allem die Hilfe suchen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist ja dieses Hilfe suchen. Und es ist vollkommen okay, sich Hilfe zu suchen. Und niemand hält einen dafür für schwach.
Nee.
Und das zu normalisieren ist super wichtig.
Ja.
Weil ich habe das einfach durch den Beruf auch super viel mitbekommen, dass Leute dann in diesem Loch sich wiederfinden und gar keine Hilfe annehmen wollen.
Ja, das ist wirklich schwierig.
Aber lass uns zum Football kommen.
Was auch schwierig ist, ist unser Special Team, Simon.
Verbrennt alles. Schießt sie einfach alle mit einer Kanone in die Sonne.
Alle?
Matt Gay und Johnny Hacker dürfen bleiben.
Ja.
Aber alle außer die beiden.
Ja. Es ist wirklich fürchterlich, ne? Also, ich habe eigentlich gedacht, dass es besser wird unter Joe DeCamillis.
Nein.
Es ist schlechter geworden. Und es ist schlechter geworden als letztes Jahr, wo wir alle gedacht haben, es kann nicht schlechter werden. Aber
Alter.
Es ist schlechter geworden.
Du hast Return Coverage. Müll. Ja. Der trägt den Ball beim Kickoff Return aus der Endzone raus, nur um an der 10 dann gestoppt zu werden.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Why?
Ich habe mich so aufgeregt.
Und die Tatsache, dass Goronic da hinten steht, ist jetzt auch nicht, weiß nicht, was man davon halten soll. Da Buddy Howell hinten auch noch drin stand. Also die standen ja zu zweit da hinten in der Endzone. Warum er da Howell nicht direkt reinstellt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Katastrophe. Ne? Bei dem zweiten Fake-Punt der Lions waren die Rams ja auch nur zu 10 auf dem Feld. Wie kann das passieren? Also das, ja, das ist einfach eine Katastrophe, unser Special Team. Und das ist wirklich der schwächste Punkt im ganzen Team, möchte ich das anmerken. Ist, ne?
Echt,
also wenn wir ohne spielen würden, wäre es gefühlt genauso.
Wenn wir dieses Spiel verloren hätten, wäre es absolut dicker Miles Fault gewesen. Ja. Und die haben ja auch noch gesagt, ja, wir haben damit gerechnet, dass die Lions eventuell Fakes machen werden und sowas. Aber wir konnten es einfach nicht stoppen.
Ja.
Bitch, what?
Wenn man, ja, wenn man so ratlos ist.
Mehr als schwierig, ne? Mehr als schwierig.
Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, das bessert sich noch. Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass da wirklich ein Fortschritt erkennbar ist, aber irgendwas muss da passieren, auf jeden Fall. Ja. Hey, das kann so nicht weitergehen, weil irgendwann wird es uns das Spiel kosten. Und so wie ich die Rams kenne, wird es dann, wenn wir in den Super Bowl kommen, der Super Bowl sein. Oder vielleicht sogar ein Playoff-Game. Wir wollen ja nicht mal direkt vom Super Bowl reden. Oh, ja, das ist schwierig. Und das ist wirklich ein Thema mit Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen verursachen. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll, Simon.
Ich auch nicht. Lass uns einfach noch ganz kurz auf das Spiel gegen die Texans eingehen.
Ja, bitte.
Wieder angemerkt, wenn ihr eine ausführliche Introduction haben wollt, geht einfach bei der Texans Nation Dach in deren Podcast. Es ist bei uns auf Social Media verlinkt.
Und auf dem Discord-Server, für den ich auch nochmal gerne Werbung machen möchte, ist das auch verlinkt. Kommt auf
den Discord-Server. Apropos Eigenwerbung.
Genau.
Folgt uns doch gerne auf Spotify oder lasst uns bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl auch ein Follow da oder gebt uns eine positive Bewertung, wenn das möglich ist. Das hilft uns ungemein.
Und jedenfalls
könnt ihr uns auf Twitter folgen, sowohl dem Podcast als auch dem Fanclub. Ihr könnt auch in unsere WhatsApp-Gruppe oder auf unseren Discord-Server kommen, wo wir jedes Mal tolle Gespräche über die Rams haben und ihr alle News als erstes bekommt. Weil wir streiten uns ja quasi drum, wer kann als erstes die Twitter-Links posten.
Und wenn ihr Bock drauf habt und euch das gefällt, was wir hier so machen und denkt, ja, die Leute würde ich gerne unterstützen und ihr seid oder habt Bock da eventuell auch eigene Newsberichte für die Rams zu schreiben, dann meldet euch bei uns. Wir suchen da immer wieder Unterstützung und ja, kommt auf uns gerne zurück und schreibt uns da an, wenn ihr da uns helfen wollen würdet.
Und
das Spiel gegen die Texans
lass mich noch einmal kurz was.
Ja?
Alle Links findet ihr in der Beschreibung in dem sogenannten Linktree.
Genau.
Das ist der Linktree to Ramley Radio, nur damit auch alle was anfangen können, was das eigentlich ist. Da sind alle unsere Links drin. Außer, ich glaube, unsere privaten Twitter-Accounts sind nicht drin.
Ja.
Aber die müssen da auch nicht rein.
Ich glaube, man kennt uns, beziehungsweise weiß herauszufinden, wie man uns findet.
Ja.
ja, das Spiel haben wir schon ein bisschen ausführlicher bei der Texans Nation Dach ausgeführt. Hört da ein bisschen gerne weiter rein. Wir sind da ein bisschen über die Möglichkeiten der Texans, die, um ein bisschen zu spoilern, nicht gerade groß sind. das habe nicht ich gesagt, sondern die Texans haben das selber eingesehen.
Ich glaube, die sind da realistisch.
Die sind super realistisch da.
Das ist ja ähnlich wie als Rune und ich letztes Jahr bei den Jets waren.
Ja, ich habe mich da fast ein bisschen geschämt, um zu sagen, dass es da wenig Aussichten gibt. Ich wollte jetzt nicht arrogant wirken oder so. Aber es ist halt einfach die Tatsache.
Es ist schwer, da nicht arrogant zu wirken.
Hört da gerne in den Podcast rein. Lasst den Jungs und Mädels da ein Follow da. Gibt eine positive Bewertung ab. Und ja, das Spiel der Texans gegen die Texans findet, Achtung, um 18 Uhr deutscher Zeit statt, weil Zeitumstellung ist. Wir dürfen eine Stunde länger schlafen. Also 18 Uhr ist echt Kickoff.
Das ist die schönste Zeit.
Nicht vergessen. Nicht, dass ihr erst um 19 Uhr einschaltet und die Rams führen schon
hoch.
ich will nicht zu viel spoilern, aber die Vorhersagen von der Texans-Seite waren durchaus wild, wie die Endstände sind.
Ja, ich möchte ja kurz drauf eingehen.
Ja.
Weil David Culley hat ja gesagt, dass Davis Mills starten wird.
Ja, das ist wahrscheinlich noch nicht ganz so klar, aber durchaus möglich, dass Mills startet, ja.
Also mit
Tyrod hätten sie
eventuell eine Chance.
Ja, zumindest einen Touchdown zu erzielen.
Boah, der war jetzt...
Das haben sie selber gesagt.
Der war jetzt böse.
Das haben sie selber gesagt. Aber ich fand die Aussage von irgendeinem Texans-Coach auch super, super, ja, komisch. Ja, wir werden Aaron Donald mit Sicherheit nicht im Single-Coverage stecken.
Ja, das macht jetzt nicht so den Unterschied.
Nein.
Wer ist das... Ich würde dir auch deinen gesunden Menschenverstand absprechen, wenn du Aaron Donald Mann gegen Mann blocken würdest.
Ja, ja. Der kommt ja sogar durch Triple Coverage.
Unser Gameplan ist, ihn einfach nur mit allem zu blocken. Das wird schon. Ja.
Der kommt ja sogar durch Triple Coverage durch und das ist schon... Uff. Ja. Naja, wie dem auch sei. Also 18 Uhr, habt ihr es auf dem Schirm. Ich denke, das habt ihr. Die Review folgt wahrscheinlich... die Preview, nicht die Review. Die Preview folgt wahrscheinlich so entweder Freitag oder Samstag, einen von den beiden Tagen wird die dann nochmal zum Nachlesen sein, was da unsere Gedanken dazu sind. Genau. Ja, ich glaube, Simon.
Rams-Germany.de.
Rams-Germany, bitte. Das ist die
es
viel.
Geht bald,
nein, das ist die viel, das ist die viel schönere Aussage. Rams-Germany.de.
Die offizielle Website, wo drauf gehostet ist, ist Rams Germany. Rams Germany leitet dich nur weiter.
Nein.
Doch.
Rams Germany, darüber geht die Elite. So. Simon,
was auch immer du sagst.
Ich glaube, das war eine unserer längsten Podcast-Folgen heute. Eine Stunde 16, wobei wir die erste halbe Stunde... Meinst du?
Ich meine, die Draft-Folge war länger.
Könnte sein, aber es war eine mit der längsten Folgen, die wir
auf jeden Fall
je gemacht haben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und
ich hören. Gucke gerade durch Spotify durch.
Die Draft-Analyse war eine Stunde 16. Dann haben wir es jetzt auch gebrochen. ja, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit einem Sieg. Ich habe keinen Bock auf einen Flashback vom letzten Jahr gegen die Jets, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bis nächste Woche.